Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute. Ich finde es klasse, dass Sie da sind. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so warm ist wie mir. Wenn es Ihnen so warm ist wie mir, dann ist es Ihnen sehr warm. Ja, wir blicken wieder dankbar auf eine zweite Woche Bibelkurs zurück. War wieder eine ganz gesegnete Zeit und ich freue mich, dass auch etliche aus Ihrer Mitte dabei sein konnten, als ganz eifrige Studenten. Fand ich toll. Ja, über dieser Woche steht ja wieder ein Wochenspruch. Der steht im 1. Petrusbrief in Kapitel 5, Vers 5b. Dort heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Eigentlich lautet ja dieser Vers vollständig so, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Alle miteinander sind wir mit diesem Wort in die Pflicht genommen, die Älteren unter uns, aber auch die Jüngeren. Und Gottes Gnade will uns dabei helfen, einander in Liebe anzunehmen und zu achten. Ich dachte auch an das Adventslied von Valentin Thilo mit Ernst, o Menschenkinder, da heißt es in einer Strophe, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht, ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Demut ist, glaube ich, etwas, was wir alle von Natur aus nicht haben. Auch Mose musste Demut lernen und wurde darin im Laufe seines Lebens auch immer wieder auf die Probe gestellt, wie wir auch nachher noch hören werden. Aber bevor wir uns Mose zuwenden, wollen wir noch miteinander singen und da übergebe ich jetzt gern der Schwester Renate.
Verse aus dem Psalm 145 beten, das ist der Wochenpsalm, Psalm 145, einige Verse daraus beten wir gemeinsam. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Ja, der Psalmist hat so viel Treue, Trost und Güte Gottes erfahren und darum will er nicht aufhören, diesen Gott zu loben. Und auch wir haben vieles erlebt und wollen es nicht vergessen. Und darum stimmen wir jetzt ein in ein nächstes Loblied. Lobe den Herrn, sing ihm dein Lied, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat.
Thank you.
Herr Jesus, das möchten wir gerne tun. Dich anbeten, dich loben als unseren König, der über allem steht, der auf dem Thron ist, der regiert über allem. Auch über all das, was uns unverständlich ist, was uns Sorgen bereitet. Du stehst darüber, du hast es in der Hand. Und du hast uns so viel Gutes auch geschenkt, auch in der vergangenen Woche. Auch, dass wir jetzt hier sein dürfen. Vielen Dank, dass du hier mitten unter uns bist. Und wir bitten dich herzlich, segne dein Wort, sprich du zu uns. Amen.
Ein schönes Lied und ein schöner Text. Ja, und es war auch schon noch einmal ein Gebet, auch für unsere Bibelstunde jetzt. Ja, vielleicht erinnern sich noch einige an meine Bibelstunde vor etlichen Monaten. Ich glaube es ja nicht. Damals habe ich sie mitgenommen in eine Zeit im Leben Moses, in der dieser von Gott 40 Jahre lang in der Abgeschiedenheit der Wüste Midians als Schafhirte seines Schwiegervaters Jethro für seine zukünftige Aufgabe als Führer seines Volkes vorbereitet wurde. Mose musste in dieser Zeit manches lernen, zum Beispiel Geduld. Er war von Natur vermutlich kein so geduldiger Mensch. Einer, der schnell handelte und nicht auf Gottes Eingreifen und Hilfe warten konnte. Und Mose wurde, was seine Geduld anging, auch später bei der Führung seines Volkes noch oft und schwer auf die Probe gestellt. Und wie wir gleich hören werden, auch von seinen Geschwistern Miriam und Aaron. Ein zweites: Mose hat sich früher viel zugetraut. Er meinte, dass Gott seinem Volk durch seine Hand Rettung bringen würde. Er hat viel auf sich gehalten, viel auch von sich erwartet und in diesen 40 Jahren Wüstenschule bei den Schafen konnte Gott seinem Knecht Demut lehren. Mose musste von den Höhen seines Lebens als Sohn der Tochter Pharaos herabsteigen und solange Gott es für gut fand, ein Hirtendasein führen. Er kam ja aus dem Vielerlei und den Zerstreuungen des pharaonischen Hoflebens. Indem er 40 Jahre lang groß geworden war, müssen wir uns mal vorstellen, auch aus dem Umgang mit viel menschlicher Weisheit und in der Stille und Abgeschiedenheit der Wüste lernte Mose ein Drittes: auf Gott hören und mit Gott reden. Wir kommen heute an einen Abschnitt in Moses Leben, in dem ihm von Seiten seiner Familie, seiner Geschwister großes Unrecht widerfuhr und wo manches, was wir gerade so kurz noch einmal angerissen haben, eben noch einmal ganz praktisch, ja, bei ihm auch noch einmal auf den Prüfstand kam. Und in diesem Zusammenhang lesen wir von Mose in 4. Mose 12 das Zeugnis: Mose war ein sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Jetzt will ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen und die Begebenheit lesen. Sie steht in 4. Mose 12 und ich lese die Verse 1 bis 16. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen und sie sprachen: Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Miriam: Geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und rief Aaron und Miriam, und die gingen beide hin. Und er sprach: Hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichtern, oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg und wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und ward gewahr, dass sie aussätzig ist, und sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Miriam nicht sein wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter Leibe kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zu dem Herrn: Ach Gott, heile sie. Der Herr sprach zu Mose: Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sie nicht 7 Tage sich schämen. Lass sie abgesondert sein, 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers, und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Danach sprach das Volk von Hazeroth auf und lagerte sich in der Wüste Paran. Sowohl Demut als auch Sanftmut sind Wesenszüge, die wir nicht von Natur aus haben. Ich habe sie zumindest nicht. Es ist vielmehr das Wesen Jesu, das, was er uns vorgelebt hat und das, wozu er uns mitnehmen möchte. Und so fordert er uns auch in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 auf: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich ergänze: beladen auch mit solchen Lasten, wie sie Mose getragen hat, neidische, eifersüchtige Geschwister. Jesus erspart sie auch uns oftmals nicht. Ich will euch erquicken, sagt Jesus dann weiter. Nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch, was ich euch zumute, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist leicht, ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus will uns damit sagen: Es ist leichter, unter meinem Joch zu gehen. Es ist leichter, eine Last mit mir zusammenzutragen, weil ich meine Schultern drunter schiebe, als sie abzuschütteln. Dagegen anlaufen, sich dagegen auflehnen, ist immer der schwerere, der mühevollere Weg, der uns mehr Kraft kostet. Paulus sagt es noch mit anderen Worten. Er schreibt im Kolosserbrief in Kapitel 3: Da ihr ja den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Schon Menschen im Alten Testament sind diesen Weg gegangen. So konnte König David unter den Flüchen Simeis, der ihn auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom mit Steinen bewirft und bespuckt, zu seinen Knechten sagen: Wenn er flucht und wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du das? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat's ihn geheißen. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen. Und als ihn seine Frau Michal verlacht und verspottet, als er mit großer Freude die Bundeslade nach Jerusalem zurückholt, Da kann er sagen, ich will noch geringer werden als diesmal und niedriger in meinen Augen. Ein solches Verhalten als Selbstbeherrschung zu halten, ist meines Erachtens zu wenig. Es ist auch kein Kriechertum oder Feigheit, wie es manche vielleicht auch denken könnten. Es ist vielmehr der Weg zum Herzen Gottes. Der Weg, auf dem wir seine Hilfe und seinen Segen erfahren werden. Es ist ein Drunterbleiben unter dem, was Gott zulässt. Es ist auch der Weg dem Lamme nach, von dem wir in Offenbarung 14, Vers 4 lesen. Der Weg, den Jesus uns vorgelebt hat. Aber nun zu unserem Text. Miriam, Moses Schwester, begegnet uns hier wieder. Wir kennen sie bereits. Durch ihr kluges Handeln war sie einst schon bei der Rettung ihres kleinen Bruders beteiligt. Als sie mitbekommt, wie Mose im Schilfufer des Nils von der Tochter Pharaos entdeckt wird, vermittelt sie dieser ihre Mutter als Säugamme für ihren kleinen Bruder. Und später erleben wir sie noch einmal beim Durchzug oder nach dem Durchzug durch das Rote Meer, wie sie als Lobsängerin mit ihrer Handpauke einen Reigen von Frauen anführt zur Ehre Gottes. Und dann gibt es noch einen interessanten Hinweis in Micha 6, Vers 4. Dort sagt Gott, habe ich dich doch Israel aus dem Diensthause erlöst und Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Die drei waren ein Geschwisterteam, das Gott als Mitarbeiter gebrauchen konnte. Was war aus diesen Zweien geworden, aus Aaron und Miriam? Sie ließen sich zum Neid und zur Eifersucht reizen. Wann das seinen Anfang genommen hat, das wissen wir nicht. Aber es nimmt oft lange vor anderen verborgen in einem Menschen seinen Anfang. So wie in einer Kirsche, die äußerlich rot aussieht und zum Essen einlädt. Und in ihrem Inneren treibt schon seit einiger Zeit ein Wurm sein Unwesen. Oder wie bei einem Baum, an dessen riesigem Stumpf folgende Tafel angebracht wurde. Du stolzer Baum, wer hätte das gedacht, dass du so kläglich enden solltest, da du mit deines riesigen Stammes Pracht fast zu den Wolken reichen wolltest. Wir suchten gern den Schatten deiner Kronen als müde Wanderer zu erreichen und spähten aus und in der Ferne schon warst du gesehen, ein König unter deinesgleichen. Nun hat ein einziger Sturm dich hingerafft, indessen wir mit Schaudern sehen an dem gebrochenen Wurzelschaft, wie lange du schon hohl gewesen. Vielleicht begann es bei Miriam und Aaron auch schon in der Kindheit. Ich dachte, vielleicht neideten sie Mose damals schon die Möglichkeit, als Sohn der Tochter Pharaos aufwachsen zu dürfen, während sie in den Lehmgruben mit ihren Eltern und anderen Volksgenossen zusammen Fronarbeit leisten mussten. Ich weiß es nicht, aber vieles nimmt oft schon lange Zeit, bevor es so richtig zum Ausbruch kommt, auch in der Kindheit und Jugendzeit seinen Anfang. Und an dieser Geschichte wird noch was erschreckend deutlich. Das Reden der Geschwister zog ungeheure Kreise. Das sehen wir in den folgenden Kapiteln. In Kapitel 13 bis 16 im vierten Buch Mose, in denen wir von den 10 Kundschaftern hören, die das verheißene Land auskundschaften sollten, und von der Rotte Kora, die sich gegen Gott und Mose erhoben. Miriam und Aaron redeten wieder Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Sie greifen Mose an einem ganz empfindlichen Punkt an. Aber ich habe mich gefragt, hatten sie da damit nicht vielleicht sogar recht? War Israel nicht von Gott geboten, sich nicht mit fremden Völkern zu vermischen? Stimmt, aber die Midianiter waren im Grund fremd und doch nicht fremd. Abraham hatte nach dem Tod Saras eine Frau namens Kentura geheiratet. Und aus dieser Ehe ging ein Sohn mit Namen Midian hervor. Und es war der spätere Stammvater auch der Midianiter. Ich möchte dieser Frage jetzt gar nicht weiter nachgehen. Vielmehr dachte ich, ist nicht manchmal so auch bei uns, dass wir meinen, gute Gründe zu haben, über den anderen zu reden? Dass wir meinen, das Recht zu haben, Dinge beurteilen zu können oder auch zu verurteilen? Und wie oft stellt sich's nachher heraus, dass sich alles ganz anders verhält, als wir dachten. Wir erkennen gerade auch an dieser Geschichte, dass Gott viele Wege hat, Menschen zu führen. Deshalb sollten wir auch gar nicht vorschnell übereinander urteilen oder über Dinge, die wir nicht verstehen und deren Hintergründe wir nicht kennen. Wir wissen zum Beispiel von Jethro, dem Vater Zipporas, dass er ein gottesfürchtiger Mann war und ein weiser Berater von Mose. Davon lesen wir in 2. Mose 18. Und ich möchte auch annehmen, dass Gott selbst es war, der Mose Zippora zugeführt hat und ihm mit ihr eine Familie schenkte, die ihm in diesen 40 Jahren der Abgeschiedenheit in Midian Geborgenheit und Halt gab. Und ein drittes, denke ich noch. Mose ist an diesem Punkt bereits eine Vorschattung auf Jesus, dem der Vater seine Brautgemeinde auch aus allen Nationen zuführte. Offenbarung 7, Vers 9. Die Geschwister ereifern sich hier über die Frau Moses. Aber im Grund war das nur ein Vorwand. Sie neiden Mose seine Stellung vor Gott. Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Mit diesen Worten oder mit dieser Frage untergraben sie in ihrem Reden im Grund die Vertrauensstellung, die Mose beim Volk hatte, und unterstellen ihm geistliches Machtstreben. Und dabei geht es ihnen gar nicht vordergründig um die Frau. Letztlich war es Eifersucht auf Mose, auf seine Stellung, und es wird hier in ihrem Reden deutlich. Jemand sagt, wer dem Neid Raum lässt, beweist damit, dass ihm nicht die Sache Gottes an erster Stelle steht, sondern die eigene Anerkennung und Ehre. Und vielleicht können wir die Linie sogar noch etwas weiterziehen und an den beiden sehen. Leute, die sich schwer tun, sich in eine Gemeinde oder Gemeinschaft einzufügen, beneiden oft die, die Gott segnet, und widersetzen sich leicht denen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. Neid ist eine Wurzel vieler Übel. Und schon manche Gemeinde und schon manche Gemeinschaft ging am Neid zugrunde. Wie entsteht eigentlich Neid oder was ist eigentlich so eine Ursache für Neid? Vergleichen, genau. Vergleichen ist ein ganz großes Übel, wenn wir uns mit anderen vergleichen und denken, der hat's besser, der kann mehr, der darf mehr und so weiter. Was sind noch Gründe? Stolz, ja. Ich dachte aber an Unzufriedenheit. Unzufriedenheit und ein Unbefriedigtsein. Oft ist auch Begehrlichkeit, die mitspielt. Neid und Eifersucht zerstört Beziehungen. Jochen Klepper singt in seinem Lied, es ist ja eigentlich ein Morgenlied, er weckt mich alle Morgen. Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Ich denke, das ist eine gute Empfehlung. Und der Spurgeon sagt, je mehr vom Himmel in unserem Leben ist, desto weniger werden wir von der Erde begehren. Und auch Paul Gerhardt gibt uns einen guten Rat. Gib dich zufrieden und sei stille. Und ich habe gestaunt, dass das gerade gestern auch in Zeit mit Gott kam. Ganz unabhängig von dem, dass ich dieses Lied jetzt auch gern mit Ihnen singen würde. Gib dich zufrieden. Wir sehen die Verse dann wieder vorne. Gute Empfehlung. Ja, aber wie reagieren wir denn tatsächlich, wenn andere scheinbar mehr von Gott gesegnet werden oder in der Gemeinde bevorzugt werden? Ist nicht so, dass wir ganz schnell in einen lieblosen Konkurrenzkampf verfallen, genährt von der Angst und Sorge, zu kurz zu kommen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen immer ehrlich mit einem anderen Lied von Paul Gerhardt singen und sagen kann, lass mich mit Freuden, ohn alles Neiden, sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und nächsten Haus. Geiziges Brennen, unchristliches Rennen, nach Gut mit Sünde, das tilg geschwinde von meinem Herzen und wirf es hinaus. Steckt einfach tief in uns drin, uns miteinander zu vergleichen, eifersüchtig zu werden, neidisch. Und jemand sagt, dass wir doch den anderen Gott überlassen können. In seiner Führung und in seiner Stellung. Oder wenn wir ihm ein Wort der Ermahnung und vielleicht auch der Korrektur im Auftrag Gottes sagen sollen, dass wir es in Demut und Liebe tun. Und immer in dem Wissen, auch nicht besser zu sein als der andere. Und dann lesen wir in Vers 2 am Ende den eindrücklichen Satz, Und der Herr hörte es. Er hörte das Reden dieser beiden Geschwister. Er hört auch unser Reden. Und wenn wir in diesem Bewusstsein leben, der Herr hört, er hört meine Worte, dann werden wir vielleicht manches gar nicht sagen und hoffentlich nicht einmal denken. Und dann heißt es weiter, und der Herr spricht zu Mose und Aaron und Miriam, geht ihr drei zur Stiftshütte hinaus. Auch das, denke ich, waren bezeichnende Worte. Was liegt alles drin, wenn Gott die drei so anspricht? Ihr drei, ihr seid doch Geschwister, ihr gehört doch zusammen. Nun will Gott das Unrecht außerhalb der Gemeinde klären. Die Gemeinde soll nicht damit belastet und beschmutzt werden. Unter der Tür der Stiftshütte spricht Gott zu Mose und Aaron und stellt sich eindeutig zu seinem Knecht Mose. Vor seinen Geschwistern stellt er ihm ein Zeugnis aus und stellt ihn gegenüber Miriam und Aaron in seiner Beurteilung weit heraus. Er bestätigt noch einmal ausdrücklich Moses Mittler- und Prophetenamt und seine vollkommene Treue darin. Und ich lese gerade noch einmal diese Verse 6 bis 8. Und er sprach, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten, oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Ja, wie gut, wenn auch wir uns wie Mose nicht selber rechtfertigen und verteidigen, sondern es Gott überlassen. Gott stellt hier die Verkläger zur Rede. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Ich habe mich an der Stelle gefragt, haben wir es schon gelernt, uns davor zu fürchten, negativ übereinander zu reden oder auch unberechtigte Kritik zu üben aneinander? Sie fordert den Zorn Gottes heraus. Und wo ein solches Gegeneinander und übereinander Reden bestehen bleibt, kann Gott nicht gegenwärtig sein, kann er auch nicht segnen. Und dann heißt es, und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Sie war vermutlich die Anstifterin der beiden. Miriam muss sich vor dem ganzen Volk schämen. Sie ist wie eine, der man ins Gesicht gespuckt hat. Verachtet, bloßgestellt vor allem, vor allen. Miriam trägt die Sünde ganz sichtbar an sich. Und so ist es mit der Sünde. Sie prägt einen Menschen. Und oftmals, am allermeisten, sieht man es im Gesicht und in den Augen. Miriam muss 7 Tage außerhalb der Gemeinschaft sein. Aussatz als Krankheit ist ansteckend. Wie auch das Übereinander und Gegeneinander reden etwas ganz Ansteckendes ist. Und nicht nur das, das ganze Volk, die ganze Gemeinde war 7 Tage aufgehalten in ihrem Weiterziehen. Ja, wie schnell ist und wie schnell geht's, dass durch unkontrolliertes Reden ein Aufenthalt für die Gemeinde entsteht oder für eine Gemeinschaft. Wie sollte es weitergehen mit dem Schuldigen? Und wo ist Rettung und Hilfe? Sie bahnt sich immer da an, wo Beter sind und wo sich die Schuldigen vor Gott und vor Menschen beugen können. Aaron beugt sich hier vor seinem Bruder Mose. Er bekennt seine Schuld und die Schuld seiner Schwester und bittet um Vergebung und er nennt auch ihre Sünde beim Namen. Wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Es ist das lösende Wort in Konflikten. Es ist das lösende Wort in Konflikten und auch hier musste ich mich fragen, können wir es auch sprechen? Können wir auch sagen, ich bin mit meinem Reden an dir schuldig geworden? Es tut mir leid, bitte vergib mir. Die Frage, wie wird Mose reagieren? Wird er vergeben? Und dann lesen wir hier, er betet für seine neidische, eifersüchtige Schwester um Rettung. Herr, heile sie. Er kann seinen Unmut über ihr Verhalten an Gott abgeben. Das ist ja auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber er kann das, was in ihm aufsteigt, an Gott abgeben und muss auf die Kritik seiner Geschwister nicht wieder negativ reagieren, sondern kann es in Demut und Sanftmut tun. Kein Nachtragen wird uns hier berichtet von Mose, kein Rechtfertigen. Er zahlt ihnen nicht Böses mit Bösem heim und verzichtet auf jegliche Gegenmaßnahme. Mose vergibt uneingeschränkt. Ich weiß nicht, wie wir an Moses Stelle reagiert hätten. Auch wir erleben in Beziehungen ja immer wieder Enttäuschungen. Und vielleicht denken wir und dachten sie jetzt auch insgeheim, als sie das hörten, das kann ich nicht. Ich kann es auch nicht. Ich kann es aus mir heraus genauso wenig wie sie und vielleicht noch weniger, je nachdem. Aber wir können es tun, wenn wir Jesus gehören. Weil Jesus seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat und weil wir als neue Menschen reagieren dürfen. Wir müssen jetzt nicht als die Alten reagieren. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, weil ein solches Verhalten unserem Miteinander am meisten helfen wird. Auch wir treffen, wie Mose, die bessere Entscheidung, wenn wir uns nicht selber rechtfertigen, wenn uns Unrecht geschieht, sondern dem anderen vergeben und nicht nachtragen. Spurgeon sagt dazu, ein empfangenes Unrecht in deinem Herzen wachzuhalten und auf Rache zu sinnen, heißt alte Wunden offenhalten und neue schlagen, besser vergeben und vergessen. Vielleicht bewegt sie aber auch jetzt schon einige Zeit die Frage, müssen wir denn zu allem Unrecht schweigen? Müssen wir alles runterschlucken? Auch da können wir sagen, nein. Aber ich möchte es noch einmal sagen. Wenn wir den Eindruck haben, dem anderen etwas zu sagen oder sagen zu sollen, dann sollten wir es in Liebe tun. Und nicht aus dem Ärger heraus. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir im Vater unser. Wir sprechen diese Worte nach jedem Gottesdienst und vielleicht auch sonst als noch nach einer Andacht und denken vielleicht manchmal überhaupt nicht daran, einander wirklich so restlos vergeben zu wollen, wie Mose es hier tat. Ich habe noch einmal ein Zitat aus einem älteren Heft von Zeit mit Gott. Da war zu lesen, Demut und Sanftmut entwickeln sich in uns dann, wenn wir für Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, die uns nicht bejahen, die uns deutlich zu verstehen geben, dass sie eigentlich alles viel besser wissen, wenn wir für solche Menschen beten. Wenn wir solche Menschen in unserer Umgebung kennen, dann wollen wir für sie beten und sie im Namen Jesu segnen. Für Mose erfüllte sich in seinem eigenen Leben was er einst seinem Volk sagte, als sie die ägyptische Streitmacht hinter sich hatten und das Rote Meer vor sich. Da sagte er ihnen, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Dieser Weg steht auch uns offen. Es mag sein, dass wir ihn noch nicht oft betreten haben. Und bisher deshalb auch sein Handeln und sein Wundertun so wenig erlebten. Und vielleicht sagen Sie jetzt, dass diese Botschaft und diese Fragen, die sich mir aus diesem Text gestellt haben, gerade überhaupt nicht Ihr Thema sind und überhaupt nicht auf Sie zutreffen. Dann seien Sie auch darüber von Herzen dankbar. Aber wie auch immer, eins, denke ich, dürfen wir von Mose lernen und uns von unserem Herrn sagen lassen. Lass deine Sache mir anbefohlen sein. Ich will für dich streiten. Und noch einmal Paul Gerhardt. Er hat ja in seinem Leben auch viel Unrecht ertragen müssen. Er singt in einem seiner Lieder, und das ist das bekannte Lied, Befiehl du deine Wege, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Er will es tun, auch für uns. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir so von Herzen dafür danken, dass wir in unserer Bibel auch solche heiklen Geschichten haben, aus denen wir lernen durften. Du weißt, wo auch wir uns in dieser Geschichte wiederfinden mussten, wo auch uns Neid und Eifersucht zu schaffen machen, vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Gemeinde. Du weißt, wo solche zerstörerischen Gefühle in unserem eigenen Herzen sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einen solchen Weg zu gehen, wie wir es bei Aaron und Mose gesehen haben. Dass wir aufeinander zugehen, einander um Vergebung bitten und vergeben können, wo ungute Worte gefallen sind. Und dass wir einander nichts nachtragen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zum Wollen das Vollbringen schenken willst. Und ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir jetzt auch wieder in eine neue Woche starten dürfen. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist und uns segnen willst. Amen. Ja, dieses Lied oder dieser Vers stammt ja aus dem Lied Befiehl du deine Wege. Und da würde ich gern noch einige Verse zum Schluss mit Ihnen singen. 447 im grünen Buch, die Strophen 1, 3 und 4 und 8. 1, 3 und 4 und 8.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.